Herzlich willkommen zu Defner und Schäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner.
Mein Name ist Schäpitz, Holger Schäpitz und es ist Episode Nummer 16, lieber Defner. Und wir wollten ja eigentlich einen Podcast machen ohne Elon Musk.
War eigentlich geplant, hatten wir uns fest vorgenommen.
Ja. Aber er hat sich regelrecht aufgedrängt.
Ja, in die Show gedrängt, ja.
Er hat ein sehr emotionales Interview gegeben und hat darin gesagt, dass er überarbeitet gewesen ist und hat auch nochmal geschildert, wie es zu diesem wunderbaren Übernahmeangebot gekommen ist, was er ja getwittert hat. Hat er ja geschrieben, ich werde mir überlegen, Tesla von der Börse zu nehmen für $420. Und er hat dann geschrieben, jetzt in dem Interview hat er erzählt, wie das zustande gekommen ist. Er saß also im Auto zum Flughafen, hat dann so durchgerechnet, oh, was könnte das wert sein, kam dann auf 419 und hat gesagt, 419, das hat ein schlechtes Karma. Und hat dann 420 draus gemacht und hat es dann einfach mal während der Fahrt getwittert. Wahrscheinlich
420,
war es ein selbstfahrendes Auto, was er da gefahren hat.
Ja, auf jeden Fall. Es war ein Tesla S, natürlich. Ja, da kann man dann eben auch nach ihm, aber ist, glaube ich, trotzdem nicht erlaubt. Man muss immer die Hände am Steuer lassen.
Ne?
Ja. Und bei $420 haben ja manche gemutmaßt, das wäre ein Codewort dafür, dass er stoned gewesen war.
Nee, aber er hat kein, das hat er gesagt.
Hat er extra dann gesagt, ja. Er hat
ich habe nichts geraucht.
Ja.
Genau.
Er nimmt nur Schlafmittel, ja, zur Beruhigung. Aber er arbeitet sich wirklich auf für seine Aktionäre auch, muss man ja sagen, das muss man jetzt auch mal anerkennen. 120 Stunden pro Woche, hat den eigenen Geburtstag 24 Stunden in der Fabrik verbracht, hat fast die Hochzeit seines Bruders verpasst. Also er gibt wirklich alles, damit das Model 3 zu einem Erfolg wird.
Und damit der Defner seine Wette gewinnt, und zwar die $300. Aber
genau.
Der Aktie hat das nicht so gut getan, das Interview, weil du hast ja schon gesagt, er nimmt Schlafmittel, weil er nicht schlafen kann, und hat dann aber auch gesagt, dass er Ambien nimmt und dann diese Nebenwirkungen erleidet. Und du weißt, was da drin steht in diesem, auf diesem Beipackzettel. Nach der Einnahme von Ambien stehen sie vielleicht auf, obwohl sie noch nicht ganz wach sind, und tun etwas, von dem sie nicht wissen, dass sie es tun. Und genau das ist ja immer schon das, was ich von Elon Musk sage. Er tut was, was er nicht weiß oder was ja ganz komisch ist. Und deswegen bleibe ich dabei. Tesla wird am Jahresende unter $300 stehen. Und JP Morgan hat ja auch das Kursziel gesenkt von 308 auf $195. Also insofern habe ich starke Menschen, die hinter mir stehen und die dafür sorgen werden, dass du verlierst.
Du hast wie bei der WM-Wette dann viele, die mit dir verlieren werden. Ja, kannst du dich dann wieder trösten, dass die ganzen großen Namen der Wall Street mit dir verloren haben. Übrigens, Holger Schäpitz hat heute vor der Show, wie er auch getwittert und geinstagrammt hat, Red Bull genommen. Also falls da ein paar bullische Gedanken heute durchkommen, dann ist das möglicherweise dieser Beeinflussung geschuldet. Ja, ich habe auch eins mitgedrungen. Ja. Wir zeichnen heute eine Doppelfolge auf, muss man sagen. Ja,
weil der Defner geht in den Urlaub nächste Woche. Also wer jetzt noch was Aktuelles hören will, der kriegt es diese Woche. Und dann aber zwei wirklich spannende Folgen. Einmal, wie man reich wird.
Das sowieso. Und wie man schlau wird.
Wie man klug wird,
also
genau.
Ich meine, eine Büchersendung. Mit uns wird man klug und reich, also was will man mehr?
Ja. Und dann sitzt der Defner im Urlaub.
Auf Sizilien.
Wenn er denn hinkommt mit dieser Airline. Gut, egal.
Egal, aber auch heute wieder eine ganz normale Folge mit zwei Schwerpunktthemen, die wir kontrovers diskutieren, zwischen Bulle und Bär. Und wir haben wieder unsere Rubriken. Jeder darf einmal selbst den Daumen heben und senken bei seinem Bullen und Bären der Woche.
Genau.
Ja.
Und bei mir wird es um einen sozialistisches Paradies gehen, wo ich den Daumen senke. Aber du hast mir ja letzte Woche, wir hatten ja diese wunderbare Diskussion, da ging es ja um Kapitalismus, und ich hatte so ein paar Kritikpunkte angebracht, möglicherweise die Quartalsberichterstattung. Und was passierte? Der Kollege Trump, seines Zeichens US-Präsident, twitterte am Freitag, man solle möglicherweise überlegen, diese Quartalsberichterstattung abzuschaffen und nur noch 6 Monate zu berichten, weil damit der Kapitalismus besser würde. Und du hast mich ja letzte Woche
Da bin ich absolut dabei, das unterschreibe ich sofort, weil das wäre besser, wenn man das so ein bisschen glättet, auch von saisonalen Effekten, und einfach den Unternehmenslenkern ein bisschen mehr Zeit gibt, dass nicht alle 3 Monate sich rechtfertigen müssen vor dem Kapitalmarkt und den Analysten und so weiter und so fort. Auch ja ein Argument von Elon Musk für die Privatisierung.
Ja.
Und ich habe dir Sozialismus vorgeworfen, als du gesagt hast, naja, wenn Unternehmen zu viel Geld auf der hohen Kante, dann können sie es ja eigentlich verschenken an ihre Mitarbeiter. Und da muss ich sagen, es ist leider immer noch das Geld der Aktionäre. Denen gehört das Unternehmen. Und wenn die dann in der Hauptversammlung darüber entscheiden, dass sie Löhnerhöhungen, was auch immer wollen, dann können sie das tun. Aber das Unternehmen kann nicht einfach so das Geld verschenken.
Das heißt ja nicht das so einfach verschenken. Es ging einfach um Aktienrückkäufe. Und auch da gab es einen Vorstoß letzte Woche in Amerika, dass man nämlich die Aktienrückkäufe nicht einfach so machen kann, sondern dass es auch da Regeln zugeben sollte. Weil die werden
das muss
häufig,
ja auch die Hauptversammlung beschließen.
Ja, aber häufig werden die nur dazu genutzt, dass die Aktien nicht wegkommen, sondern die Aktien werden dann den Unternehmenschefs gegeben, damit die einfach hintenrum höhere Bezüge bekommen.
Ja, wird es nicht so gemacht. Sieht es das aus, muss natürlich alles nach Regeln gemacht werden, ja, das ist ganz klar. Aber deswegen, wie gesagt, ich bleibe dabei, lieber Aktien zurückkaufen als unsinnige Übernahmen tätigen. Aber da haben wir auch noch ein Beispiel in dieser Sendung.
Stimmt.
Ja. Also, ich würde sagen, wir gehen in Medias Res. Ja. Und wie gesagt, du wolltest ja schon mal den Daumen senken
über den Sozialismus.
Ja, von wegen den Sozialismus in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf.
Ja, genau. Ja. In Venezuela ist es so, ja. Das ist pleite mittlerweile, das Land. Hat eine Inflation von 1 Million% und steckt durch Misswirtschaft von Präsident Maduro in einer tiefen Krise. Er hat seit 2013 das Bruttoinlandsprodukt des Landes halbiert. Hat 2,3 Millionen Venezolaner aus dem Land gejagt, weil es nicht genug zu essen gab und keine Medikamente. Und jetzt muss er eine Währungsreform machen wegen dieser Hyperinflation. Und zwar wird der Bolivar mal eben um 96% abgewertet. Dann werden 5 Nullen gestrichen. Und dann koppelt er den neuen Bolivar, der jetzt Sovereign Bolivar heißt, an den Petro, an eine Kryptowährung. Ja, genau, es wird der souveräne Petro. Aber man muss sagen, das ist Neuland. Noch kein Staatschef hat jemals eine Kryptowährung rausgegeben und daran jetzt seine neue Währung gehandelt. Also insofern ist es schon was Neues.
Und die Kryptowährung ist ja auch ans Öl gekoppelt, ne?
Genau, und das ist genau die Sache, weil er nämlich, und das ist eigentlich was Positives, muss man gestehen, das hat er sich aus Deutschland abgeguckt. In den 20er Jahren hat man in Deutschland ja auch eine Hyperinflation und dann ging es darum, wie bekomme ich Vertrauen wieder rein? Und dann musst du irgendeinen Anker finden und das war im Fall von Deutschland Boden. Da wurde also die neue Rentenmark an den Boden gekoppelt und im Fall von Venezuela, die haben zwar auch Boden, aber die haben viel bessere Sachen unter dem Boden, nämlich
nur,
Öl.
Sie kriegen es ja nicht aus dem Boden.
Ja, das sie ist haben die Problem. Aber sie haben die höchsten Ölreserven, die es gibt. Über 300 Milliarden fast. Die stecken da im Boden und jetzt hat er halt die Kryptowährung Petro an diese Ölreserven gemacht. Du hast es schon gesagt, das Problem ist, er kriegt es nicht aus dem Boden. Und hat jetzt diesen neuen Bolivar, den Sovereign Bolivar, an dieses Ding gekoppelt. Nur das Problem ist, es sind so viele Ungewissheiten drin, das mit dem Öl, dann ist dieser neue Bolivar, keiner weiß, aber nicht davon genauso viel wieder drucken wird wie vom alten. Deswegen, auch wenn auf dem Papier das Ding gut aussieht, die Währungsreform, aber in der Realität wird es wahrscheinlich nichts helfen. Es wird eine neue Hyperinflation geben. Deswegen mein Bär der Woche, Venezuela und der Präsident Maduro.
Und er verschenkt kein Benzin mehr. Ja, bisher war ja das Benzin billiger als Wasser in Venezuela. Und da wurde auch viel Schindluder mitgetrieben natürlich. Und das soll sich jetzt auch ändern. Naja, mal sehen.
Das ist immerhin was marktwirtschaftliches.
Immerhin mal, ja.
Also es gibt marktwirtschaftliche Tendenzen da, aber ich würde vermuten.
Aber es ist einfach so krass, wie man ein Land so herunterwirtschaften kann, dass, wie du gesagt hast, mit den größten Erdölreserven der Welt dasteht. Ich habe ja auch in einem der ersten Podcasts schon einen Bären für Venezuela vergeben. Damals war die Inflation noch wesentlich geringer, aber die galoppiert wirklich so vor sich hin. Ne?
Ja, was hast du? Aber du kommst hoffentlich mit deinem Bullen.
Ich fange mit deinem Bullen an. Natürlich,
was
wie
hast du
sich
denn?
Das gehört. Prickelnd, würde ich mal sagen. Prickelnd und sprudelt. Ich mache mal ein bisschen Geräusche dazu.
Ja, wunderbar. Normalerweise schmeißt der Defner immer sein Glas
auch noch
um.
Geräuschemacher.
Sehr gut.
Also, es geht in der Tat um prickelndes Mineralwasser, um SodaStream, also ein Sprudler für zu Hause, wahrscheinlich kennen die meisten diese Firma und die Produkte, ja. Die Firma ist ja eine israelische Firma und die wird jetzt gekauft von Pepsi, hat ein Übernahmeangebot bekommen von umgerechnet 2,8 Milliarden Euro, werden dafür auf den Tisch gelegt. Das ist dann $144 je Aktie oder 125 Euro umgerechnet und die Aktie stand Anfang des Jahres bei 60 Euro, also hat sich knapp mehr als verdoppelt in diesem Jahr. Also ein gutes Geschäft für Aktionäre und insgesamt finde ich aber sowieso auch diese Firma ist einfach ein klasse Patent, das die haben. Es zeigt einfach, wie auch immer wieder durch Erfindungen die Welt so ein bisschen besser gemacht werden kann. Ich habe das auch in meiner Familie schon immer echt zu viel Werbung gemacht oder als Geschenk verschenkt, die SodaStream-Dinger, weil ich es einfach nicht verstehen kann, dass immer die Leute noch Wasserkisten nach Hause schleppen, wenn das Wasser eigentlich sozusagen kostenfrei aus dem Wasserhahn kommt. Für mich als Sparfuchs natürlich kosten dann die Gaspatronen ein bisschen was, aber es ist natürlich viel, viel günstiger, als auch wenn du günstiges Mineralwasser kaufst.
Ist das wirklich, was es kostet? Ja. Weißt du, was es kostet? 1,5 Liter?
Hast du schon mal ausgerechnet?
Das kostet 19 Cent. Das ist der Standardpreis beim Discounter, kostet 19 Cent. 1,5 Liter ist der deutsche Eckpreis fürs billigste Wasser.
Oder auch bei SodaStream kostet
nichts. Weiß ich nicht, was es bei SodaStream kostet. Das kostet 8 Euro, die Kartusche. Und ich weiß nicht, wie man da rausholt.
Ewig.
Und wenn ich sehe, wie die Kinder da immer Zuck und Sprudel und Tusch. Und
echt?
Ja, das
nein,
ist.
Nein,
das ist egal. Aber es ist eine coole Erfindung.
Ja, und dafür musst du dann eben aber nicht mehr die auch. vom Discounter die Plastikflaschen nach Hause. Und in Plastik, ne? Also da hast du ja auch Glasflaschen, wo du sprudeln kannst und so weiter und so fort. Und es ist einfach. Du brauchst nichts mehr nach Hause schleppen, brauchst keinen Pfand mehr wegbringen. Also diese ganze Schlepperei sparst du dir einfach. Und Trinkwasser in Deutschland ist ja von hervorragender Qualität, wenn man das aufsprudelt. Wunderbare Geschichte. Und jetzt gehört es zu Pepsi. Also eine wunderbare Geschichte für Kunden und Aktionäre. Und man sollte einfach vielleicht öfter so Aktien von den Produkten kaufen, von denen man überzeugt ist, weil man sie besser nutzt, selbst nutzt und begeistert ist. Und das ist eine gute Strategie, die ja auch Warren Buffett zum Beispiel empfiehlt.
Wusstest du, dass es die an der israelischen Börse gelistet sind? Ja, ich wusste das gar nicht.
Ich wusste es auch nicht, aber davon gehe ich aus beim israelischen Unternehmen. Also so große Überraschung ist das jetzt nicht, oder?
Wusstest du, dass es ein israelisches Unternehmen ist?
Ja.
Echt? Wo der Dietmar? Das ist ja richtig. Ich wusste es nicht.
Also okay, vorher wusste ich es auch nicht, ehrlich gesagt. Nein, so. Ich aber muss ja zugestehen. Ja.
700. Okay, gut. Okay. Jetzt habe ich den. Aber trotzdem, es ist ein toller Bulle, muss man gestehen. Es sprudelt, ein sprudelnder Bulle. Und ja, wunderbar.
Ich wollte jetzt einfach ehrlich sein, ja.
Ja, ich guckte erst so heute drauf und dachte so, okay. 745% seit 2015 gestiegen. Wahnsinn. Also dolle. Also ich frage mich, warum sowas in Israel existiert. Warum wir nicht selbst auf so eine Idee kommen. Also
ja, aber in Israel gibt es ja so viele innovative Unternehmen. Ja. Israel ist einfach hochinnovativ. Ja?
Also nicht jetzt wir beide, wir können hier uns streiten. Aber warum kann es in Deutschland nicht so ein Unternehmen geben?
Das stimmt. Ja? Aber es gibt zum Beispiel ein Unternehmen Wirecard. Ja.
Achso, das haben wir nachher. Das hat Gewinne, die sprudeln auch. Die sprudeln und man auch, weiß nicht so, wie es
sprudelnde Gewinne. Ach Mensch, sprudelnde Gewinne. Gut. Den Gag haben wir verpasst hier.
Gut, okay. Darf ich jetzt mit meinem Bullen vielleicht kommen? Ich habe auch einen Bullen und der heißt Spotify. Das ist dieser Musikdienst.
Ein schwedisches Unternehmen übrigens, an der schwedischen Börse notiert.
Sehr schön, aber auch an der Wall Street. Die sind an der Wall Street, haben Börsengang gemacht.
Es ist nicht immer so logisch.
Ja, und die haben so ein IPO gemacht, die einfach gesagt haben, hallo, wir sind da, guckt mal, was wir wert sind, ohne Bank. War viel billiger und okay, sagen,
Defner glänzt jetzt heute durch unqualifizierte Kommentare.
Das macht nichts. Aber ich wollte nur sagen, warum ist es mein Bulle der Woche? Es liegt nicht daran, dass ich am Wochenende Fenster geputzt habe und wir haben sehr große Fenster und da hat mir dann meine Frau, die nämlich Spotify-Abonnentin ist, eine von fast 100 Millionen mittlerweile, wie ich gelernt habe, hat sie mir dann irgendeine Playlist angemacht zum Fensterputzen. Und ich muss gestehen.
Deine Frau ist so gut zu dir.
Ja, und dann habe ich da geputzt und es war der Hammer. Ich meine, dummerweise, am nächsten Tag waren noch Streifen zu sehen, also die Musik hätte vielleicht nicht ganz so fetzig sein können. Aber darum habe ich es jetzt nicht genommen als Bulle, sondern in der vergangenen Woche sind die Hedgefonds-Positionen bekannt geworden. Also einmal im Quartal müssen die Hedgefonds melden, was sie denn gekauft haben. Und da fiel mir auf, dass alle Hedgefonds, also ganz viele, haben Spotify gekauft. Und da dachte ich so, warum kaufen die jetzt Spotify? Und dann habe ich mal genauer hingeguckt und da habe ich festgestellt, dass sie trotz Konkurrenz durch Konkurrenten wie Pandora oder Apple Music oder Amazon Music oder das heißt Facebook macht ja irgendwie Musik, sind sie weiter uneinholbar vorn. Und dadurch, dass sie Größe, Technologie, Musikangebot haben, haben sie 30% Wachstum pro Jahr. 30%! Und werden in diesem Jahr wahrscheinlich so über die 5 Milliarden Grenze Dollar Umsatz machen. Und im Jahr 2021, wenn du so weiterrechnest, mehr als 10 Milliarden. Und die haben 180 Millionen aktive Nutzer, davon mehr als die Hälfte jetzt die zahlende Nutzer sogar. Und die zahlen im Monat so ungefähr 5 Dollar, also so kommen diese 5 Milliarden zustande. Und die Marge, und jetzt kommt's, 25%. 25%! Und Goldman Sachs hat ausgerechnet, du weißt ja, Goldman Sachs, eine meiner Lieblingsinvestmentbanken.
Welchen Weltmeister haben die nochmal getippt?
Die hatten Brasilien, egal. Aber die haben halt mal geguckt, wie wird die Welt im Jahr 2025 aussehen. Und als ein Drittel der Bevölkerung der Industriestaaten wird Musikstreaming machen. Und davon werden 266 Millionen Spotify-Premium-Kunden sein und nur 143 Millionen Apple Music und nur 77 Millionen Amazon, Facebook und Google. Und da siehst du, das ist wirklich ein richtig cooles Unternehmen. Also das wusste ich vorher auch nicht und deswegen ist es mein Bullet der Woche. Und es sind auch nur 1,5% der Aktien short. Mhm. Im Gegensatz zu Tesla sind es ja 20%, die auf eine fallende Aktie wetten. Insofern muss es was Tolles sein. Mhm. So. Und wenn das die Hedgefonds
öfter mal putzen am Wochenende. Aber mich würde ja... Was hat dir deine Frau dann auf die Putzlist gepackt? Ja? Gibt es da so ein paar Motivations-Songs? Das ist auch noch ein kleiner Tipp zu Hause.
Es war eher so ein bisschen wie im Fitnessstudio klang diese Musik. Ich weiß, ich glaube, sie hat nicht angemacht Fenster putzen, sondern irgendwie so...
Es gibt keine Putzlist. Die Spotify-Putzlist.
Das könnte man mal... Stimmt, das wäre mal Fenster putzen. Fensterputzliste.
Fensterputzliste, ja.
Aber wir haben noch,
Ich habe auch noch einen Bären, ja. Also
ein Bär. Das war mein Bulle gerade.
Ach, das war ein Bär, ja, gut.
Spotify war mein Bulle, mein Bär war Venezuela.
Ich habe noch einen Bären.
Du hast noch einen Bären, dann
streichen wir das auch, ja.
Ja,
bitte. Und zwar ist das die Commerzbank, die steht nämlich, wenn nicht noch ein Wunder passiert, vor dem Abstieg sozusagen der HSV, der Bundesliga. Nein, es gibt noch ein paar andere Gründungsmitglieder, aber...
War die schon immer beim DAX dabei?
Die ist angeblich Gründungsmitglied.
Wow,
ja.
Also der HSV. Gut.
Nach 30 Jahren, ja. Nicht ganz so lange wie die Bundesliga, aber immerhin 30 Jahre währte der DAX. Und die Commerzbank war von Anfang an mit dabei und jetzt steht sie vor dem Abstieg. Am 5. September wird die deutsche Börse entscheiden und wie gesagt, nach allen Kriterien fliegt die raus, denn sie ist sehr, sehr wenig nur noch wert in der Gesamtmarktkapitalisierung von 10 Milliarden. Das ist ja eines der Kriterien neben Börsenumsatz und eben der Börsenwert des Streubesitzes. Und fliegt die Commerzbank eben allen Ansinnen nach raus und sie wird abgelöst von einem neuen Finanzdienstleister, der jetzt in dieser Woche eben nochmal kräftig zugelegt hat und sich vorgeschoben hat. Das ist die Wirecard aus Aschheim bei München, ein weltweit führendes Unternehmen für elektronische Zahlungstransaktionen. Also ein bisschen undurchschaubar, dieses Geschäftsmodell.
Da die machen aber schon, wahnsinnig Asche, oder?
Ja, wahnsinnig.
Wahnsinn. Die haben jetzt auch wieder die haben noch höhere Margen als Spotify, glaube ich.
Absolut.
Und das waren mit drei Leuten oder so. Also das ist faszinierend.
Ja, und in dieser Woche eben nochmal die Gewinnprognose angehoben. Deswegen ging es für die Aktie nochmal 10% nach oben. Und jetzt ist dieses Unternehmen 22 Milliarden Euro wert, eben mehr als die Deutsche Bank zum Beispiel.
Ja, auf die du ja auch gewettet hast.
Die ich auch gewettet habe.
Da läuft meine Wette ganz gut.
Ja, die ist momentan auch etwas unter meinem Ziel. Aber wir haben ja noch ein bisschen bis zum Jahresende. Ja, da gibt es noch eine schöne Jahresende-Rally. Und dann wird der Bär rausgeschüttelt, ja. Aber wie gesagt, die Commerzbank steht vor dem Abstieg. Bitter natürlich für so ein Gründungsmitglied. Sie geben sich ja trotzdem gelassen. Der Konzernchef Ziel gesagt, für unsere Kunden, für unser Geschäft ändert sich damit überhaupt nichts. Aber für die Aktie möglicherweise schon, denn die fliegt ja dann auch aus vielen ETFs auf den DAX raus. Der DAX ist ja ein beliebtes Instrument für solche Indexfonds. Und auch aktive Investoren, die sich auch sehr am DAX orientieren, werden auch nicht mehr so stark in die Commerzbank investieren. Also von daher wird die Commerzbank-Aktie da unter dem Radar dann plötzlich fliegen von international. Investoren. Und ja, manche haben auch den Wiederaufstieg geschafft, aber bei der Commerzbank sieht es momentan wahrscheinlich dann erstmal nicht danach aus. Mein Bär der Woche für die Commerzbank.
Okay. Mhm. Soll ich dir was sagen? Meine Frau und ich haben unser Gemeinschaftskonto da. Bei der Commerzbank.
Ich habe auch mein Konto bei der Commerzbank.
Das betrübt mich jetzt, das ist nicht umsonst. Gesagt, aber
ich habe auch bei anderen Banken Konten, aber unter anderem, ich wurde zwangs eingemeindet bei der Commerzbank. Ich war erst bei der, es gab mal eine Direktbank von der Dresdner Bank.
Okay.
Wie hieß die nochmal? Advanced Bank.
Advanced Bank?
Da war Advanced Bank.
Da war ich, der einzige Kunde.
Das war die Direktbank von der Dresdner Bank. Die wurde dann irgendwann eingestellt, dann wurde ich zur Dresdner Bank
zwangseingemeindet.
Da wollte ich nie hin. Ja?
Okay.
Dann wurde die Dresdner Bank auf die Commerzbank fusioniert. Zack, war ich bei der Commerzbank.
War es nicht erst Allianz und dann haben die das Ding weitergereicht?
Nein, aber später dann eben zur Commerzbank. Ne?
Ja. Also wir haben da unser Konto.
So, und jetzt bin ich bei der Commerzbank. Ja.
Du auch?
Und eins noch, weil du bist ja auch immer der Gutscheinraushandler. Ich habe neulich, weil der Geldautomat an meiner Commerzbank-Filiale macht tatsächlich um 21 Uhr zu.
Mann, die sperren die ab?
Ja,
da kommst du nicht
rein. Die Ecke der Sparkasse hat irgendwie rund um die Uhr geöffnet, ja. Und da habe ich mich wirklich sehr geärgert, dass ich um 21.15 Uhr Geld abheben wollte und dann zur Sparkasse gehen musste und ihr 6 Euro Gebühren oder sowas bezahlen musste. Und das habe ich meiner Bankerin geschickt, habe gesagt, hallo, bitte Erstattung der Gebühren. Habe tatsächlich nach 2 Monaten dann und mit Rücksprache des Filialleiters meine Gebühren erstattet bekommen. Man muss sich ab und zu auch mal beschweren, wenn man mit einer Servicedienstleistung nicht einverstanden
ist. Der Defner hat Bargeld geholt.
Habe ich von dir gelernt.
Der Defner hat Bargeld geholt. Wir hatten nicht diese Diskussion.
Ja, und ich habe weil man in dieser Bargeldgesellschaft Deutschland ja immer noch nicht überlebensfähig ist. Ja.
Sehr furchtbar. Aber es ist eine sehr risikobewusste Bank. Wir haben nämlich da unser Gemeinschaftskonto, haben da keinen Überziehungskredit. Die Frau geht zu Rewe einkaufen, da musste ja Lastschrift unterschreiben. Dann haben die war das Konto nicht gedeckt. Und dann
stand sie da vor der langen Schlange
und
konnte nicht bezahlen.
Viel schlimmer
sind
noch.
Sie nicht die Frau vom Wirtschaftsredakteur,
so
der hier
nicht.
Immer Schnäppchen
Defner, es war anders. Sie hat das einfach normal bezahlt, aber die Commerzbank hat es wieder zurückgeholt und dann ist der Rewe ja gemein und unterschreibst ja da, wenn du diesen Zettel da machst, unterschreibst ja relativ viel und dann hast du gleich so ein Inkasso-Unternehmen an der Backe.
Echt?
Ja.
Mit Schlägertrupp vor der Tür.
so in etwa. Also siehst, aber daran habe ich gemerkt, die Commerzbank, die gibt keinen Cent Dispo einfach so raus. Andere machen das einfach so, aber die Commerzbank nicht.
Das ist eine
sehr risikobewusste Bank. Also siehst, das ist toll. Ist auch eine Staatsbank.
So. Vielleicht liegt es auch an deinem Kreditrating, ja.
Meinst du?
Ja.
Okay.
Gut, dann haben wir unsere Bullen und Bären. Kleinen, kurzen Ausflüge in die Welt der Bullen und Bären, die wir vergeben.
Und jetzt wollen wir mal diskutieren. Ich habe für dich, ich darf anfangen, glaube ich.
Ja, du darfst anfangen.
Ich darf anfangen.
Ja.
Ich habe für dich einen Sanierungsfall dabei. Ich meine, der halbe DAX.
Ich bin Experte. Ja.
Der halbe DAX ist jetzt voller Sanierungsfälle. Wir haben die Banken, da hast du schon von gesprochen.
Die Autobauer.
Die Autobauer haben wir auch als Sanierungsfälle.
Die Versorger sowieso.
Die Versorger haben wir auch als Sanierungsfälle. Ja. Und jetzt kommt möglicherweise noch einer dazu. Möglicherweise, sage ich. Es ist ein deutsches Traditionsunternehmen namens Bayer. Und zwar hat Bayer ja nach 2 Jahren zähen Ringen, und der Herr Baumann hat da ja wirklich viel gemacht. Er war ja beispielsweise in Davos und dann saß er da mit dem Trump am Tisch. Beim Essen hat er gesagt, ach Herr Trump, geben Sie mir doch endlich Monsanto. Und jetzt hat er es bekommen nach 2 Jahren zähen Ringens. Und was ist das Erste, was passiert ist? Es gab eine Monsterklage von einem Gericht aus Kalifornien. Da war ja ein Hausmeister, der hatte Glyphosat, das ist das Unkrautvernichtungsmittel, relativ großzügig wohl auf dem Schulhof verteilt. Oder hatte sich selbst drin geballt. Man weiß es nicht so recht. Auf jeden Fall, der arme Kerl hat Krebs bekommen und hat jetzt Monsanto verklagt und hat gesagt, das wäre das Glyphosat. Und dann hat die Jury ihm einen Schadenersatz von 289 Millionen Dollar umgerechnet. Und die Jury sah es als erwiesen an, dass eben dieses Glyphosat, was der Mann verbracht hatte, für seinen Krebs zuständig ist. Und alleine, wenn du guckst, wie viele Glyphosat-Klagen es noch gibt, das sind 5.000. Und wenn du jetzt mal hochrechnest, wenn jede Klage das bekommt, dann wäre das ein Billionenschaden, den Bayer hätte. Und dann wäre das Unternehmen, naja, ein Sanierungsfall. Du wirst mir wahrscheinlich gleich sagen, die Summe.
Ich sag dir immer, was ich sage.
Sagst du
okay. Ja, also, wenn du fertig bist, dann sag ich.
Ich würde aber, es wird natürlich so sein, dass die Klagen wahrscheinlich reduziert werden.
Ja,
aber
das wollte ich jetzt sagen. Ja,
wolltest du sagen?
Wie gesagt, das würde ich jetzt mal sagen.
Okay,
also,
du sagen?
Nein, es ist ja wirklich, das kennt man ja aus der amerikanischen Rechtsprechung, und ich verstehe wirklich diese Rechtsprechung nicht, wie man überhaupt auch auf so ein Urteil kommt, wie sozusagen, ich meine, jedes Menschenleben ist unbezahlbar und so weiter und so fort, aber 289 Millionen Dollar oder umgerechnet 250 Millionen Euro, ungefähr 250, ja. Na, bleiben wir mal über den 250 Millionen Euro, das spricht sich jetzt leichter aus. Also und da ist ja auch die gängige Rechtspraxis in den USA, dass solche erstinstanzlichen Urteile dann früher oder später kassiert werden in weiteren Instanzen, oder meistens läuft es ja dann auch
Vergleich. Sie werden nicht kassiert, sie werden reduziert.
Sie werden reduziert.
Nur 25%.
Sie werden
25% werden ungefähr, wird gesagt.
Nein, es gab viel deutlichere Reduktionen.
Nein, die Reduktionen sind höher, da hast du recht, nur dass die Klage komplett
komplett kassiert, aber sie werden deutlich, deutlich reduziert. Zum Beispiel gab es im Fall von Merck, der amerikanischen Merck, auch eben schon mal so ein 250 Millionen Urteil. Das wurde dann irgendwie auf 180.000 Euro runter reduziert sozusagen. Und das sind dann vielleicht Fälle, in denen sich dann auch die Bayer-Urteile widerspiegeln können. Aber man weiß in der Tat nicht, wo landet man da, weil vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand sozusagen.
Und es gibt weitere Klagen. Es gibt ja noch ein zweiteres Unkrautvernichtungsmittel, nämlich die Dicamba.
Mhm.
Und das ist ein besonders mieses Mittel. Wenn du das auf deinem Feld aufbringst und das geht zum Nachbarfeld und der Nachbar hat kein Monsanto-Saatgut aufgebracht, dann wird nicht nur dein Unkraut vernichtet, sondern auch das Saatgut vom Nachbar, weil das nämlich nur resistent ist bei Monsanto-Saatgut. Das ist das wirklich perfide, und das ist das nächste Fall, den Bayer auch hat. Und da sehen wir mal das Problem. Und die Börsianer sehen das ja auch. 16 Milliarden Börsenwert hat das Ganze vernichtet.
Aber seit 2 Tagen steigt die Bayer-Aktie auch schon wieder.
Sie steigt wieder ein bisschen, natürlich.
Ja,
aber
sie ist erstmal um ein Fünftel gefallen.
Aber
Panikreaktion.
Du machst die größte Übernahme der deutschen Geschichte im Ausland. Und dann kaufst du dir so einen Teufel im Kornfeld, wie es ja genannt wird, ein. Und das weißt du eigentlich, du musst von vornherein eigentlich wissen,
ja, natürlich wusste
was da
man das.
Ja,
ich meine, Bayer kannte auch diese Rechtsrisiken. Und wie gesagt, diese Rechtsrisiken werden sich auch einigermaßen wieder in Wohlgefallen auflösen. Weil ich meine, es war immerhin ein Unkrautvernichtungsmittel. Und ich meine, Bayer Mayer hatte schon mal diesen Lipobay-Skandal an der Backe, wo sie dann wirklich auch sehr, sehr hohe Schadenersatzzahlungen leisten mussten. Aber das waren ja Medikamente, die Leute eingenommen haben. Und nach meinem Rechtsempfinden muss da ja schon ein Unterschied sein, ob du quasi ein Medikament einnimmst im guten Vertrauen, dass das hilft und davon dann irgendwie Nebenwirkungen hast, oder ob du als Pflanzenschutzmittel, wo man weiß, das ist eigentlich Gift, mit dem umgehst. Also von daher muss da, finde ich, beim Schadenersatz dann irgendwie was anderes da. Aber das wird die Zukunft zeigen, wie gesagt. Und die Praxis ist in Amerika, dass in weiteren Instanzen dann die Schadensersatzsummen deutlich reduziert werden. Bei dem anderen Fall hat Bayer ja auch gesagt, das ist nach deren Verständnis eigentlich nicht gerechtfertigt, die Klage. Aber wie gesagt, auch das müssen dann letztendlich die Gerichte klären. Also ich gehe schon davon aus, dass sie natürlich diese Rechtsrisiken, die waren jetzt auch vorher öffentlich bekannt.
Die waren nicht bekannt.
Warum
kriegt denn die Börse um 18% ein?
Ja, weil die Börse, es war halt die Überraschung, war diese Summe. Ja, aber es war der erste Fall, klar, es war bekannt, dass es da Klagen gibt und dass jetzt natürlich dann so eine Summe aufgerufen wird und dann eben alle rechnen, oh, da muss man dann 1,4 Billionen haften, was natürlich total illusorisch ist, ja, dass es am Ende nicht rauskommt.
Es war trotzdem schlecht kommuniziert. Und es wird deutsche Aktionäre oder internationale Aktionäre geben, die sagen, liebe Bayer, ihr habt im Vorfeld nicht auf die Risiken aufmerksam gemacht. Und dann hat Bayer nicht nur die Risiken bei Monsanto, sondern auch noch eigene Aktionäre, die wahrscheinlich dann sagen werden, oh, dass diese Übernahme, da hätte ihr mal ein bisschen besser kommunizieren können. Und dann wurde so getan, naja, wir durften ja vorher nichts sagen, weil wir Monsanto noch nicht übernommen hatten. Aber das ist ein weiteres Risiko. Und wenn du noch eine andere Sache siehst, Deutsche Bank beispielsweise, Bankers Trust haben die übernommen in Ende der 90er. Ja. Und die haben einen Klagefall nach dem nächsten bekommen. Und warum ist die Deutsche Bank niedergegangen? Nicht, weil jetzt eine Summe so wahnsinnig hoch war, sondern weil sie von Klage zu Klage zu Klage zu Klage marschiert ist und darüber hinaus kein Geschäftsmodell mehr möglich war. Und wenn Bayer genau das Gleiche hat, dann muss vielleicht die einzige Klage gar nicht so hoch sein. Aber wenn du laufend Anwälte beschäftigen musst, wenn du laufend dich vor US-Gerichten, dein Name ist irgendwie in der Presse immer negativ, dann ist das wirklich kein Wert. Dann hast du Gift im Depot, wenn du Bayer hast. Deswegen würde ich sagen, das war eine risikoreiche Übernahme und die hat sich auf keinen Fall gelohnt. Und deswegen würde ich sagen, vielleicht geht der Mensch, der Herr Baumann, als größere Wertvernichtung in die Geschichte ein, als es Herr Schremp mit seiner Übernahme von Chrysler.
Der Hochzeit im Himmel damals.
Die Hochzeit im Himmel, genau.
Deswegen, ich bin ja grundsätzlich eben kein Fan von so Mega-Übernahmen, weil ich, wie gesagt, das muss man, das ist ein verleitet grundsätzlich immer, wenn man zu viel Geld in der Kasse hat oder sowas, und die ganz großen Deals waren oft nicht sozusagen ertragbringend.
Er hat einen Großteil auf Pump gekauft, das kommt dann noch dazu. Er hat doch nicht mal die Kohle gehabt und jetzt ist das Ding hoch verschuldet.
Ja, aber man muss trotzdem mal die Vision dahinter, finde ich nach wie vor sehr, sehr sinnvoll, weil er setzt im Prinzip, er stärkt sein Saatgutgeschäft und wird hier zu einem der, zum Weltmarktführer. Ja, musste natürlich auch wegen der Kartellrechtsvorschriften einiges abgeben, sodass dann es doch nicht mehr so groß war wie ursprünglich gedacht, aber das ist ja auch okay so, dass da auch noch ein Wettbewerb intakt bleibt. Trotzdem sind sie dann die Größten in diesem Markt und das ist ein absoluter Zukunftsmarkt, weil er letztendlich zwei Megatrends vereinigt. Zum einen die ständig wachsende Weltbevölkerung, die ernährt werden will, und zum anderen der Klimawandel, der sich rapide fortschreitet. Wir haben ja gesehen in diesem Jahr, wie es auch Deutschland trifft und die Landwirtschaft hierzulande, und da brauchst du natürlich dann dringend auch Pflanzen, die mehr und mehr hitzeresistent werden und die mit einem Klima umgehen können, damit du eine wachsende Weltbevölkerung weiter ernähren kannst. Und genau auf diesen Trend setzt Bayer eben mit seinem Pflanzengeschäft und eben auch mit dem Zukauf von Monsanto, und da gibt es dann mal zwischenzeitlich
Und es ist nicht vergleichbar mit den gekauft.
Den Teufel. Und der Teufel trägt Prada oder was. Nein, aber diese Klagen, das sind ja Sammelklagen, die sich immer auf ein Dings, das kann man ja wahrscheinlich dann relativ gesammelt dann auch lösen. Bei der Deutschen Bank waren das ja tausende von Einzelfällen, die sich ja immer wieder auf einzelne Tatbestände bezogen. Ja. Und da ist natürlich viel mehr Rechtsunsicherheit da, als wenn du jetzt einfach mal feststellst, okay, Glyphosat war jetzt krebserregend oder nicht, und dann gibt es irgendwo mal so ein wegweisendes Urteil und dann gibt es Vergleichsfälle.
Okay, wir müssen wetten.
Ja,
Defner, wir müssen wetten. Ja. Ich biete dir Folgendes an. Du wirst wahrscheinlich sagen, die Zukunft, Bayer, niedergeprügelte Aktie.
Deswegen, sag doch einfach, was du wettest.
Deswegen wird sie wieder sich erholen. Und ich würde sagen...
Mhm. Ja gut, natürlich sage ich das. Ja.
Siehst du? Okay, dann würde ich sagen, dann biete ich dir folgende Wette an. Bis zum Jahresende wird Bayer nicht besser als der DAX laufen.
wieder mal eine feige Wette.
Das ist keine feige Wette, das ist eine ganz normale.
Also da kann die Bayer-Aktie jetzt, wenn der DAX wieder wie von mir angenommen auf 15.000
geht. Ja. Aber die Bayer-Aktie, die Bayer-Aktie ist ein Schwergewicht.
Nur 20% steigt.
Dann hat der Däffner verloren.
Dann hat er trotzdem eine Holger Chapitz gewonnen.
Ich muss ja auch mal eine Wette gewinnen.
Muss ja auch
mal.
Aber sollst du recht haben. Ja, also ich bin natürlich davon überzeugt, dass die Bayer jetzt zu sehr verprügelt wurde und dann natürlich noch stärker steigt als der DAX. Ja.
Sie ist auch richtig, sie ist richtig. Und wenn du die richtig niedergeprügelt worden und wenn du mal guckst, was die Analysten sagen, die haben alle richtig hohe Kursziele.
Ja.
Die sind alle sehr optimistisch.
Es kann natürlich sein, dass das bis zum Jahresende noch nicht hinhaut. Das will ich jetzt mal als.
Goldman Sachs sagt 113.
Ja.
Das ist doch, Also, das sollte dann besser als der DAX laufen. Insofern,
sind ja immer hinterher. Goldman Sachs hat ja auch Brasilien als Weltmeister ausgerufen.
Haben wir das schon gehabt?
Ja, hatten wir schon.
Ein okay.
Kleiner Running Gag, ja.
Jetzt kommen wir zu deinem Thema. Hast du auch ein Thema mitgebracht, Däffner?
Ich habe auch noch ein Thema.
Du hast noch ein Thema, okay.
Und zwar wollte ich gerne über die,
Über
die Folgen der Türkei-Krise. Wir haben ja letzte Woche schon mal, da habe ich ja schon mal gesagt, hallo, die Türkei-Krise, die angeblichen Ansteckungsgefahren, die von der aus.
Die haben sich ja nicht erholt.
Kommt schon noch, keine Angst. Geduld. Das ist ja auch das, was die Optimisten auszeichnen, ne? Dass sie sozusagen geduldig sind, weil sie wissen, sie werden in the long run recht bekommen. Und es geht natürlich nicht so schnell. Natürlich ist diese Türkei-Krise immer noch da und lodert noch. Aber wir sehen jetzt auch, der DAX fängt sich schon wieder. Also langsam ist die ganz große Panik schon wieder etwas gewichen. Und die Ansteckungsgefahren auf die europäischen Banken, die haben auch noch nicht so richtig um sich gegriffen. Also das war das eine Thema, was wir letzte Woche diskutiert haben. Die Angst vor der Ansteckung europäischer Banken. Da habe ich gesagt, das wird übertrieben. Und ich bin auch der Meinung, dass die Ansteckungsgefahren für die Emerging Markets, also die Schwellenländer, übertrieben sind. Die werden momentan alle in einen großen Sack gesteckt und da wird drauf geprügelt, weil sie Emerging Markets sind und weil man sagt, okay, die Türkei hat da Probleme, deswegen habt ihr alle anderen auch Probleme möglicherweise. Da werden also die Währungen verkauft, die Anleihen, die Aktien, alles wird runtergeprügelt, quasi querbeet durch die Emerging Markets, alles in eine Schublade gesteckt und das ist ein ganz großer Fehler und da sollten sich eben Anleger nicht von diesem Herdentrieb der panischen Börsenmeute mal wieder anstecken lassen, sondern sie sollten einfach zum Beispiel kaufen.
Sehr schön.
In Einzelfällen. Nein, erstmal besonders reagieren, also erstmal nicht sofort immer alles verkaufen. Wie gesagt, das ist Panik ist immer ein schlechter Ratgeber und Angst auch. Und es gibt sehr, sehr viele Emerging Markets, die sehr solide sind. Da gab es ja zum Beispiel mal die Krise 1997, die Asienkrise, die ausgelöst wurde von Thailand zum Beispiel. Thailand hat halt sehr seine Hausaufgaben gemacht und ist jetzt super solide finanziert auch andere Länder.
Die haben auch, stehen
gut da und haben nicht
glasklare Demokratie da.
Es geht, ja, Demokratie ist das eine. Ja, China hat keine Demokratie, aber ist vielleicht deswegen wirtschaftlich erfolgreicher, weil es keine Demokratie hat. Ja, das kann man jetzt staatstheoretisch durchaus bereuen, aber die Wirtschaft ist erfolgreicher. China baut auf jeden Fall schneller Flughäfen als Berlin. Ja. Ist ein anderer Punkt, ja. Wie gesagt, also es gibt viele Schwellenländer, die solide dastehen, die erfolgreich sind und man muss einfach sehen, dass die Schwellenländer ein Riesenmarkt der Zukunft sind und dass da eigentlich das Wachstum der Welt passieren wird und deswegen sollte man als Anleger auf jeden Fall dabei sein, sich auf keinen Fall jetzt unbedingt trennen in dieser Panik, weil 80% der Weltbevölkerung leben in den Schwellenländern, 60% des Weltsozialprodukts werden dort bereits erwirtschaftet, aber die Aktien aus den Schwellenländern, die erreichen nur etwa ein Drittel der weltweiten Aktienmärkte. Also sieht man, was für ein Missverhältnis da ist und gerade diese Dynamik in den Schwellenländern, die Wachstumsstärke der Wirtschaften und eben die junge Bevölkerung, die dazu beiträgt, das sind einfach Dinge, die dazu beitragen, dass dann auch früher oder später auch die Aktienmärkte der Schwellenländer aufholen würden und deswegen kann man jetzt diese Krise als Chance nutzen und vielleicht so mit kleinen Anteilen insgesamt in Schwellenmärkte über Fonds oder ETFs investieren oder sich dann gezielt auch Märkte aussuchen, die vielleicht etwas gesünder sind als die Türkei.
Sehr schön. Du hast es schön formuliert, wenn denn die junge Bevölkerung, von der du gesprochen hast, überhaupt Arbeit hat. Und das ist ja eins der großen Probleme. Wenn du eine junge Bevölkerung hast, die keine Arbeit hat, in der Türkei ist die Jugendarbeitslosigkeit sehr hoch,
Türkei
dann siehst
will ich
du,
jetzt
was
mal
du für ein
ausnehmen,
hast.
Türkei, aber du musst halt ich sage ja nicht, dass Türkei nicht in der Krise ist. Ja. Türkei ist in der Tat in der Krise, aber andere...
Man muss trotzdem, wenn man die Schwellenländer Krise sich jetzt anguckt, muss man gucken, wie ist sie zustande gekommen. Und da ist in den letzten Jahren sehr viel Geld dahin geflossen, weil alle gesagt haben, ist die Zukunft, sieht alles doll aus. Dann haben die Leute da ganz viel Geld reingepackt und insbesondere die Unternehmen in den Schwellenländern haben sich über beide Ohren in Dollar verschuldet. Und da haben wir schon ein Problem der ganzen Geschichte, weil der Dollar nämlich jetzt langsam knapp wird. Zum einen ist die amerikanische Notenbank da, die zieht gerade Dollar aus dem Markt, da wird nämlich die Notenbankbilanz reduziert. Und zum anderen ist der andere Player ist Amerika, die machen 1 Billion Schulden pro Jahr. Auch da fließen Dollar weg und das fließt aus den Schwellenländern weg. Und das ist halt ein großes Problem, dass es da einfach eine Dollarknappheit gibt. Und wenn du jetzt als Land in Dollar verschuldet bist und hast eine Knappheit, dann ist es ein Problem. Und du musst die Zahlen dir mal anschauen. Im letzten Jahrzehnt haben sich die Dollarschulden verdoppelt auf 7,2 Billionen Dollar. Und wenn jetzt du keine Dollar mehr kriegst und du musst diese Schulden in irgendeiner Weise wieder neu finanzieren, dann hast du einfach ein Problem. Und das Zweite...
Dazu vielleicht ein... Ja,
ja du darfst gerne.
Ja, also, das liegt natürlich eben an den steigenden Zinsen in Amerika. Ja, das ist klar. Das sorgt immer wieder mal für Ungleichgewichte. Aber meistens, auch wenn solche Zinserhöhungszyklen kamen, hat sich dann, also es ist auch wieder nivelliert, da gibt es immer erstmal die Panik, oh Gott, die Zinsen steigen. Und dann denken wir wieder, die steigen ins Unermessliche. Aber die FED hat ja gesagt, sie wird sehr behutsam vorgehen mit ihrem Zinserhöhungskurs. Das ist das eine. Und von daher kann sich das dann auch wieder etwas beruhigen, der Fluss in den Dollar und der Dollar wieder sich umkehren und wieder etwas schwächer werden. Dann muss man sehen, Dollarschulden können ja auch bedient werden von Unternehmen in Schwellenländern, wenn sie zum Beispiel exportstark sind und auch ihre Einnahmen in Dollar haben. Dann ist eine Dollarverschuldung überhaupt kein Problem. Also das ist nicht per se ein Fremdwährungskredit ein Problem. Du musst halt entsprechend dann auch die Annahmen haben oder du bist gehedged oder was auch immer. Also da gibt es schon auch Möglichkeiten, aber natürlich ist es grundsätzlich nicht so leicht. Deswegen sage ich ja auch, meine eigene Währung ist nicht unbedingt immer ein großer Vorteil, wenn du eine eigene kleine Währung hast.
Und das zweite Problem, da kommen wir noch zum zweiten. Das zweite Problem. Die Schwellenländer galten ja so als die neuen Demokratien und dann kamen da westliche Vorstellungen rein. Und jetzt stellen wir fest, dass viele Schwellenländer auch die sich in Richtung Populismus entwickeln. Wir haben aus Demokratien wurden Autokratien. Das ist nicht nur der Erdogan, da gibt es in den Philippinen jemanden. In China hat der Präsident sich mal eben genehmigt, auf Lebenszeit Präsident sein zu können.
Das macht in China wirklich keinen großen Unterschied, ja.
Ja, aber und in Russland wurde zum neuen, es ist ja ähnlich, Russland wurde das neue Vorbild. Und okay. du siehst, überall in den Schwellenländern ist
die
dieser...
Die USA hast du, glaube ich, in dem Zuge vergessen jetzt
noch. Nee, der Trump hat sich noch nicht mehr als 2 Amtszeiten genehmigt. Das wird vielleicht auch noch kommen, wir wissen es nicht.
Das kommt vielleicht noch.
Aber das ist halt, das ist ein Risiko. Das ist nicht mehr diese schöne Welt, wo alles westlicher, wo alles demokratischer wird. Dann siehst du, dass immer mehr die Staats- und Regierungschefs...
Die USA ist doch auch nicht die schöne westliche Welt, wo alles demokratischer wird.
Ja, natürlich. Aber da hast du immer noch Rechtssicherheit in einer gewissen Art und Weise. Das hast du in den Schwellenländern nicht mehr.
Aber er greift sehr viel an sich.
Siehst, dass viele Notenbanken nicht mehr unabhängig sind. In Indien beispielsweise wurde so ein bisschen der Notenbankchef ausgewechselt.
Trump hat ja auch schon gegen die Notenbank gewettert.
Ja, aber in den Schwellenländern ist das natürlich viel problematischer. Wenn du da willst du klare Institutionen haben. In Ländern, wo das Risiko höher ist, weil die noch nicht so weit entwickelt sind, wo du nicht weißt, ob der nächste Entwicklungsschritt passiert, da ist es schon schöner,
aber
wenn man
klare... Aber dieses Risiko wurde auch schon immer eingepreist. Also die Schwellenländer wurden nie so bewertet, zum Beispiel bei ihren Anleihen wie westliche Anleihen, wie Bundesanleihen oder was auch immer, sondern natürlich gab es da immer einen Aufschlag, einen Zinsaufschlag, einen Risikoaufschlag. Den sind Investoren auch bewusst eingegangen. Da brauchen sie jetzt auch nicht beklagen.
Und dann hast du ja gesagt, die Länder stehen alle so solide da und hätten alle ihre Hausaufgaben gemacht.
Nicht
aber wenn
alle,
du guckst,
aber manche.
Du siehst halt, wenn du mal die Größten dir anguckst, China ist nicht mehr solide, da sind hohe Dollarschulden. Wir haben Türkei, hatten wir schon besprochen. Wir haben Argentinien, ist mit hohem Leistungsbilanzdefizit. Du hast Chile, du hast Südafrika, du hast Malaysia, Indonesien, Indien, Peru. All diese Länder sind nicht so stabil.
Also die mögen China wird deswegen von Trump attackiert, weil sie einen riesen Außenhandelsüberschuss mit den USA wirtschaften. Und,
aber insgesamt
und China ist, okay, die haben vielleicht Dollarschulden, aber sie haben vor allem Dollarguthaben bei der amerikanischen Notenbank.
Aber
sind
die
der
Unternehmen,
größte Gläubiger.
Ja, aber ja, du hast die Unternehmen, die alle verschuldet sind in Dollar. Das ist ein Riesenproblem.
Aber der Staat und hat Guthaben in Dollar und ja.
Dieses Jahr wird die Leistungsbilanz in China wird null betragen. Und dann siehst du schon, dann ist nicht mehr, es ist vorbei mit dem hohen Leistungsbilanzüberschuss und im nächsten Jahr oder im übernächsten hast du vielleicht dann ein Minus.
Aber vor allem China ist nicht mehr so stabil. Weil China in der eigenen Wirtschaft so wächst, weil genau das passiert, was in Schwellenländern dann passiert, dass sozusagen ein Mittelstand heranwächst, das Konsum für heute Verbraucher und dass der inländische Binnenkonsum so stark wird, auch weil, gut, China ist jetzt mit der Altersstruktur nicht ganz so optimal durch die Ein-Kind-Politik, ja. Aber es ist, in China kommt eben viel aus der Armut und wächst hinein in konsumfreudige Mittelschichten, die dann sozusagen den Binnenkonsum treiben und das wird in China weiter stützen.
Wo Computerspiele verboten werden, wo du jetzt bei Tencent gesehen hast, wie auf einmal der Quartalsgewinn einbrach und die schreckliche Zahlen gemacht haben, weil das Computerspiel irgendein Monsterspiel nicht erlaubt war. Also China mit dieser Politik, glaubst du, werden die zu einer großen Wirtschaftsmacht? Vergiss es nicht mal.
In Deutschland wollen die auch immer wieder ab und zu mal Computerspiele verbieten.
Aber so doch nicht ein Monsterjagdspiel.
Ja, gut. Wenn die Grünen kommen, dann gibt es einen Veggie-Day oder sowas. Also wir brauchen uns die Sachen. Muss sich Deutschland auch nicht so immer...
Defner, mach mir ein Angebot.
Wie gesagt,
mach mir ein Angebot.
Ich mach dir ein Angebot. Du willst ja immer die Vergleichswetten. Ja. Und dann sagen wir einfach mal, dass sozusagen die Emerging Markets, meiner Meinung nach, sind die zu Unrecht verprügelt worden. Deswegen sehe ich bis zum Jahresende mehr Aufholpotenzial. Und die sogenannte Outperformance zum Vergleich zum weltweiten Index. Da gibt es ja einen MSCI Emerging Markets Index. Den kann man dann eben im Vergleich zu den MSCI World laufen lassen, der ja eigentlich nur die Industrieländer abbildet.
Sehr
und schon
schön.
Haben wir unsere Wette.
Prima,
auch die werde ich wieder gewinnen.
Ja,
ich hatte auch schon mal auf China eine extra Wette gewonnen.
Da bist du gerade nicht hin, bloß wenn ich es kurz erwähnen darf. Der Shanghai Composite ist unter 2,7.
Indien hast du ja schon mal als Bulle der Woche immerhin.
Ja, Indien ist auch noch relativ, steht auch relativ gut da. Aber auch da sieht man...
Es geht auch relativ gut da. Die wurden aber auch verprügelt, ja. Und
die indische Rupie ist verprügelt worden, das stimmt. Die hat einen Rekordtief gemacht, weil da auch die Unabhängigkeit der Notenbank nicht so gewährleistet ist.
Ja, und wie gesagt, in Deutschland wollen auch die Politiker immer bei der EZB reinreden, ja. Und beklagen sich über die Niedrigzinsen und so weiter und so fort.
Ich glaube, die Wette haben wir da jetzt
gemacht.
Also
das sind doch Trends, die überall da sind.
So, jetzt müssen wir die betrübliche Nachricht machen, dass wir in den kommenden 2 Wochen ist der Defner im Urlaub und dann gibt es...
Ich bin auch sehr betrübt, ehrlich gesagt.
Ja. Sie können uns trotzdem in dieser
hören.
Zeit...
Ja. Wir arbeiten vor. Ja.
Genau, wir haben vorgearbeitet, man kann uns hören, man kann uns eine Mail schreiben, vielleicht so als...
Wir können schon mal einen Teaser machen. Also, wir haben in einer Woche sozusagen, wollen wir endlich mal aufklären, wie man reich wird, ungefähr, oder vielleicht sein Geld gut investiert. Und in diesen 2 Folgen werden wir uns etwas mehr einig sein. Ne?
Das, stimmt, da geht es um ETFs, aber du siehst auch bei ETFs, wenn... die Emerging Markets ETFs verkauft werden, wird eben alles in einen Sack gepackt. Das ist der Nachteil von ETFs, das werden die Menschen auch erfahren müssen in der kommenden Woche.
Das ist natürlich so. Ja. Und
aber auch, wie man reich wird.
Wie man reich wird und wie man schlau wird. Ja.
Stimmt, unsere Bücher, wie der aus dem Defner dieser kluge Kopf geworden ist und welche Bücher er gelesen hat, auch das werden wir in der übernächsten Woche dann. Genau.
Asterix
und dann
Obelix.
Kommt der Defner zurück. Weißt du, was ich mich frage, Defner? Ich meine, das ist ja wie so ein bisschen Therapie-Podcast hier. Wie werde
also,
ich
wenn
zwei
du zwei
Wochen
ohne mich schaffst?
Wie muss ich, da muss meine Frau viel aushalten. Wahrscheinlich
ich würde
Fenster
sagen,
putzen.
Ich sollte noch ein bisschen mehr Putzlisten zusammenstellen.
Genau.
Vielleicht mal unter den Betten ein bisschen kehren und dann Dust in the Wind auf die Playlist backen oder sowas.
das ist großartig. Ja, und in der Zwischenzeit kann man uns schreiben, hatten wir das schon gesagt, wirtschaftspodcast@welt.de
oder uns natürlich abonnieren bei den einschlägigen Plattformen.
Und wir haben übrigens Post bekommen und da hat jemand geschrieben, er hört uns beim Joggen, das ist so wie bei mir auch, ich höre das auch mal beim Joggen und er hätte gerne so ein paar, weil er es so spannend findet, so ein paar Links und so ein paar Shownotes, also wo dann vertiefende Informationen gefunden werden können. Also wir arbeiten daran, irgendwann mal eine eigene Podcast-Seite
aber
zu machen.
Aber sehr viel empfehlen
oder?
Wir natürlich dann die Kollegen wieder schreiben dann zum Beispiel bei welt.de, denn viele der Basisinformationen nehmen wir ja auch sozusagen aus diesen Artikeln. Da gibt es immer Lesenswertes und Wissenswertes.
Danke.
Das muss man ganz
sehr
klar
schön.
Sagen.
Und man kann mir auch bei Twitter folgen. Und da gibt es auch viel Lesenswertes.
Der Influencer hier in Europa.
Wunderbar.
Dann haben
wir das auch geklärt.
Dann haben wir es auch. Ich verabschiede mich in Urlaub mit Bella Ciao.
Ich würde auf jeden Fall möchte ich gerne von dir hören. Wir hören dann über Italien zu reden haben.
Wir werden über Italien zu reden haben.
Er wird landen und es werden die Autoreifen brennen. Das kennt man ja von Sizilien. Und die Strände. Geht nicht an den falschen Strand. Sage ich nur, Defner.
Ja. War das jetzt eine Drohung? Also, wenn ich nicht wiederkomme, würde ich mal Holger Czapitz verdichtigen. Er hat mir ja öffentlich gedroht, ja?
Nein, ich habe nur. Nein, wenn du nicht durch irgendwie Autoreifen schwimmen
möchtest.
Wir wissen,
wo du Urlaub machst.
Ja.
Holger Czapitz und die kalabrische Mafia, ich denke.
Wunderbar. So, komm, jetzt war's für heute. So, wir
bleiben auch, wenn ich im Urlaub bin. Bulle
und Bär
sagen Tschüss und Ciao, ihr Defner
und Chapitz.